Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sind Sie auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften im HR-Bereich? Platzieren Sie sich crossmedial auf jobs.personalmagazin.de. Erreichen Sie gezielt Experten aus Recruiting, Personalentwicklung und HR-Management. Personalmagazin Jobs, der HR-Stellenmarkt von Experten für Experten. Jetzt klicken und buchen. jobs.personalmagazin.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Dieses Mal wird es, kann ich jetzt schon sagen, eine sehr knappe Anmoderation, denn wir haben den Podcast live auf der Bühne aufgenommen bei der New Work Evolution. Da haben wir vor ein paar Wochen schon mal eine Folge ausgestrahlt mit Markus Fäth. Und jetzt sind ein paar Wochen vergangen, ehrlicherweise, seitdem die New Work Evolution und auch die parallele LearnTech stattgefunden haben. Aber das Thema ist immer noch mindestens genauso aktuell.
Und wird es wahrscheinlich auch noch sehr lange bleiben. Es geht nämlich mal wieder um künstliche Intelligenz und die Frage darum, inwiefern künstliche Intelligenz ein guter Lernbegleiter sein kann in Unternehmen und Organisationen. Und es ist auch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, nämlich eine unserer Gäste ist inzwischen ausgezeichnet worden als führender HR-Kopf, eine Auszeichnung, die das Personalmagazin immer an 40 führende HR-Köpfe vergibt, und das ist Anja Schmitz. Und mit dabei war noch Jan Völsing und ein Überraschungsgast, und wirklich, wir wussten nichts davon, ist ganz spontan entstanden. Der Jan hat sie auf die Bühne gebeten, weil er sie im Publikum gesehen hat. Das war Angelika Raab, Learning Coach bei der DATEV.
Ja, und alles Weitere, würde ich sagen, hört ihr jetzt direkt alles im Podcast. Es gab auch ein paar technische Herausforderungen vor Ort.
Kennen wir ja schon.
Aber auch das beschreiben wir direkt in der Podcast-Folge. Insofern
direkt ab ins Gespräch.
Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Neues Lernen, heute live auf der New Work Evolution. Und ihr seht, wir haben hier so ein kleines bisschen improvisiert, weil Podcast eigentlich für zwei Leute ausgelegt war und wir nun heute hier zu viert sitzen. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen um das Mikro streiten, aber Julia und ich kennen das schon, das kriegen wir auf die Reihe. Es freut mich sehr, dass so viele hier auch um das Studio sozusagen herumstehen. Das sind wir natürlich nicht gewohnt. Normalerweise stehen wir in so einem ganz kleinen, dunklen, abgeschotteten Raum, und es ist sehr schön, das hier auch vor Publikum machen zu können. Wir zeichnen es aber natürlich auf und werden es dann auch im Nachhinein unter unsere Podcast-Folgen sozusagen mischen für alle, die heute nicht dabei sind oder nochmal nachhören wollen.
So, erster smoother Mikrofonwechsel. Ist ja super. Und für alle, die unseren Podcast vielleicht noch nicht so viel hören oder ihn im Zweifelsfall noch gar nicht kennen, wir gehören zu dem gleichnamigen Magazin Neues Lernen. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen. Und insgesamt richten sich sowohl Podcast als auch Magazin an alle, die sich für Personal- und Organisationsentwicklung begeistern, für Corporate Learning und Leadership.
Und hier heute auf der New Work Evolution haben wir natürlich ein Thema und Gäste gewählt, die auch zum Thema New Work eben passen und gleichzeitig mit dem Thema Corporate Learning verbinden. Wir werden nämlich über New Learning sprechen und auch über natürlich das angrenzende große Thema auf der LearnTech, die KI. Und dafür haben wir zwei Gäste hier, die auch noch zusammen das Buch geschrieben haben, das da nämlich heißt New Work braucht New Learning. Also besser geht's nicht. Deswegen herzlich willkommen erstmal Professorin Anja Schmitz von der Hochschule Pforzheim, Professorin für Personalmanagement.
Und unser zweiter Gast ist Jan Völsing, der, wie ich nochmal nachgelesen habe, sich selber gerne als Tool-Experte, Nerd bezeichnet und einfach wahnsinnig gerne mit neuen Technologien experimentiert, auch gerne mit anderen, und hat deswegen auch mit das New Learning Lab gegründet. Und mit euch beiden wollen wir jetzt mal schauen, wie funktioniert eigentlich New Learning? Welche Rolle spielt digitale Lernbegleitung und eben welche Rolle kann dann dabei wiederum die KI übernehmen?
Funktioniert doch super hier mit der. Deswegen lasst uns vorne anfangen. Unser Magazin, unser Podcast heißt Neues Lernen. Ihr sprecht über New Learning in unserer allerersten Ausgabe unter dem Titel Neues Lernen haben wir auch darüber geschrieben, was das eigentlich bedeutet. Deswegen als erstes, jetzt müsst ihr euch gleich ums Mikro schlagen, soll Jan anfangen. Was ist denn deine Definition genau? Was verstehst du unter New Learning, damit wir das einmal hier vorab geklärt haben?
Ja, als erstes mal würde ich gerne noch mal kurz die Runde begrüßen, bin ich da, weil das ist eine neue Erfahrung, ein Live-Podcast mit so vielen Menschen drumherum. Man wirft sich ja gerne mal ins kalte Wasser, gell, damit man eben auch was Neues lernen kann. Insofern bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Ich bin selten aufgeregt, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Insofern lasst uns reinsteigen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit dabei zu sein. Thema New Learning, ja, treibt uns jetzt seit einigen Jahren rum. Und wenn wir es mal so versuchen, auf so weit wie möglich runterzubrechen, was sind die zwei großen Strömungen aus meiner Sicht erstmal, und Anja, wenn du möchtest, immer gerne ergänzen. Das ist einmal, wenn wir auf New Learning schauen, der Wunsch, unseren Zielgruppen, den Lernenden, ein höheres Maß an Selbstverantwortung zu ermöglichen oder sie darin zu bestärken, zu empowern, mehr Selbstverantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Das heißt aber nicht New Learning, wir lernen jetzt alle alleine in unserem stillen Kämmerchen vor uns hin, sondern wir sind soziale Wesen. New Learning hat ja als zweites großes Standbein für mich die Co-Kreation, das Peer-Learning, das Mit- und Voneinander-Wachsen, so wie wir das genau eben auch in unserer Community versuchen, gemeinsam Probleme zu besprechen, Lösungen dazu zu finden, auszuprobieren, Experimente zu machen. Das ist für mich New Learning so im Kern. Gibt es da noch was, was du gerne ergänzen würdest?
Ja, also erstmal auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, was kann man noch ergänzen? Ich glaube, vielleicht so zur Abgrenzung, weil wir das oft auch gefragt werden und weil wir jetzt auch über KI sprechen. Also New Learning bedeutet für uns nicht, es ist digitales Lernen, sondern wie Jan ja schon gesagt hat, bei uns geht es sehr stark um diese Idee der Vielfalt. Also was sind die angemessenen Lernformen für den jeweiligen Lernanlass, für den jeweiligen Lernenden. Es geht also viel um das Thema auch Bedürfnisorientierung. Damit haben wir uns befasst und wie kann das im Lernen abgebildet werden. Und wir haben so etwas ja verankert im New Work-Gedanken auch, also learning what you really, really want. Ja, also was ist für mich denn sinnstiftendes Lernen? Du hast ja schon von Empowerment gesprochen, Jan, also das als zentrale psychologische Variable. Was ist für mich also sinnstiftend, aber wie trage ich dazu natürlich auch zur Weiterentwicklung der Organisation bei, weil wir uns ja im organisationalen Kontext befinden?
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, im Prinzip nochmal, wie eben der Zusammenhang von New Work und New Learning ist. In gewisser Weise beantwortet ihr das mit eurem Buchtitel. New Work braucht New Learning. Jetzt hast du eben gesagt, was man wirklich, wirklich lernen will. Aber wo sind da noch die Bezüge? Also inwiefern gehört denn New Learning immer zu New Work oder umgekehrt?
Genau, also wenn wir uns anschauen, was bedeutet New Work, da finden wir ja auch Elemente, die Jan auch schon angesprochen hat. Es geht zu einer höheren Selbststeuerung, zu mehr Selbstverantwortung. Wir finden digitale Arbeitsformen. Wir finden höhere Maße auch nochmal in dem Bereich Agilität, Selbstorganisation und so weiter. Und all das zahlt ja auf diese steigende Selbstverantwortung ein. Und das bedeutet, wenn wir so arbeiten, dann können wir nicht mehr mit reinen fremdgesteuerten Lernformen lernen. Ja, also dadurch entsteht dieser Clash. Und auf der anderen Seite sehen wir auch in vielen Organisationen, das haben wir in Forschungsprojekten auch gesehen, New Learning ist jetzt kein Fit für jede Organisation. Ja, also andersrum, wenn Menschen sehr fremdgesteuert arbeiten müssen in einem bestimmten Kontext, dann merken wir, wenn wir diese Personen dann auf einmal in eine sehr hohe Selbststeuerung im Lernen bringen, dass das genauso wenig funktioniert. Also warum auch? Ja, also woher soll das kommen? Und daher diese Verbindung, also Lernen und Arbeiten zusammenzudenken, ja, das ist ja auch ein Merkmal von neuen Lernformen, diese Idee des arbeitsintegrierten Lernens.
Jetzt sprichst du selbst schon an, das eine ist ja, wie man aus der Theorie jetzt New Learning und New Work beschreiben würde und das andere ist, was in Unternehmen dann so ankommt oder inwiefern man das dann dort eben als New Learning einführen, das ist immer ein ganz schwieriges Wort. Wie seht ihr das denn? Ich meine, gerade Jan im New Learning Lab tauscht du dich ja viel mit PersonalentwicklerInnen eben auch aus. Inwiefern ist das denn in den Unternehmen angekommen? Also die im Lab sind, denen ist das wahrscheinlich schon durchaus bewusst, beziehungsweise machen auch viele in Unternehmen. Aber wie würdest du das einschätzen? Wie weit sind da Unternehmen?
da müssen wir jetzt schon ehrlich sein. Also wir stehen da noch am Anfang, weil New Learning braucht vor allem eben auch die passenden Strukturen. Du hast es ja eben schon angesprochen, New Work, New Learning, die gehen in Hand sozusagen. Das heißt, wenn eure Unternehmen sich vorgenommen haben, am Arbeitsmarkt ihre Arbeitsprozesse zu verändern, sollten sich damit eben auch die Lernprozesse verändern. Und wenn wir ehrlich sind, viele der Organisationen haben sich aufgemacht, haben erste Sachen ausprobiert, aber ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen können, auf unserer Seite, dass wir jetzt so eine Vorzeigeunternehmen, wo wir sagen, die machen New Work, New Learning, so ganzheitlich in der ganzen Organisation. Meistens sind es Teilbereiche in der Organisation, die schon Stücke weiter sind, wo eben auch der Bedarf nach Selbstverantwortung auch von der Marktdynamik her höher ist als in den anderen Bereichen. Dort also der Bedarf, der Need größer ist, dort sehen wir, dass das schon eher funktioniert, auch etabliert werden kann. Aber in der kompletten Organisation, gerade wenn wir über Konzerne reden oder internationale, da sind wir noch ein ganz, ganz großes Stück von entfernt.
Und ich glaube, eine ähnliche Entwicklung haben wir ja auch bei dem Thema Agilität gesehen. Ja, als das Thema platziert wurde, kam es ja auch erstmal zu einer Übersteuerung. Okay, jeder muss agil sein in allen Funktionen und so weiter, bis wir gemerkt haben, eigentlich ist das ja nicht der Ansatz, sondern es geht in Richtung Ambidextrie, es geht in Multidextrie, ja. Und ich glaube, das ist auch der Kern dessen, was wir propagieren. Es muss passen, ja. Es muss zum Bedürfnis passen, es muss zum Lernziel passen und es muss zur Arbeitsweise passen. Genauso wie wir zum Beispiel das Thema Lernkultur nicht völlig getrennt denken können von Arbeitskultur, ja. Also wir sprechen ja von Subfacetten der Organisationskultur, ja. Und immer dann, wenn wir da Bruchstellen einbauen, dann, glaube ich, hat das für unsere Mitarbeitenden eher einen verwirrenden Charakter, ja. Und dann können wir nicht sagen, die weigern sich, ja, sich mit digitalen, selbstgesteuerten Lernformen auseinanderzusetzen, sondern wir müssen fragen, welchen organisationalen Rahmen schaffen wir eigentlich, damit Menschen sich in der einen oder in der anderen Weise verhalten. Und das wäre mir ganz wichtig, also dass wir so eine positive Haltung entwickeln und sagen, für gewöhnlich gibt es gute Gründe, warum Mitarbeitende sich so oder so verhalten, ja.
Ich würde da gerne mal ein Beispiel aus meinem eigenen Dasein sozusagen reinbringen. Ich habe früher mal in einem großen Konzern gearbeitet. Da hieß es, wo ich da angefangen habe, du gehst am besten in Tor 7 rein, du gibst dein Gehirn ab. Das hat mir echt eine zu mir gesagt, ich werde das nie vergessen. Du gibst dein Gehirn ab, du gehst rein, du befolgst den Prozess, du funktionierst, Effizienz um jeden Preis. Dann gehst du raus, holst dein Gehirn ab, kannst du wieder leben. Und da sehen wir, da ist natürlich dann mit New Learning nichts geboten. Und da wird der Jan Selbstverantwortung niemals übernehmen. Oder er erkennt, okay, das ist kein Kontext, in dem ich mich irgendwie wohlfühlen kann. Also muss ich weg.
Kannst du jetzt bitte noch anfügen, dass das hoffentlich nicht im HR-Bereich war, wo du da gearbeitet hast?
Nein, da war ich noch ITler.
Ah ja, okay.
Anja, du HR-Bereich immer alles supi.
Anja, du hast jetzt vorher viele Stichpunkte gebracht, sowas wie es muss passen, es braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Jetzt haben wir ja vorher schon ein zweites Thema angesprochen, das irgendwie auch eng damit zusammenhängt, nämlich die Lernbegleitung. Kannst du uns da mal abholen? Kann die Lernbegleitung eine Möglichkeit sein, eben die einzelnen Lernenden auch zu unterstützen, in so eine Selbststeuerung zu kommen, eben ihre Bedürfnisse zu erkennen und dann auch die passenden Angebote zu finden?
Ja, also die Frage ist ja so ein bisschen, was versteht man unter Lernbegleitung? Weil wir merken gerade, also dieser Begriff wird vielfältig verwendet. Ne? Erstmal was sehr Schönes, also dass das ergreift. Aber wir können ja vielleicht nochmal draufschauen, was bedeutet es im Kern? Und da ist schon was ganz Wesentliches gesagt. Also es geht ja letztlich darum, dass ich eine zielgerichtete am Lernenden und seinen Lernzielen und seinem Lernprozess selbst ausgerichtete Betreuung durch eine Person, also beginnend ja mal mit einem Menschen, ja, durch eine Person aufsetze und dass diese Person aber eine, und daher kommt ja die Idee der Begleitung, eher eine reflektierende Haltung und unterstützende Funktion einnimmt, also keine belehrende, keine instruierende Rolle. Ne? Wird auch mit dem Begriff Facilitation belegt, das heißt, ich unterstütze den Lernprozess des Lernenden, ich greife nur dann ein, wo notwendig und fördere natürlich so die Selbstorganisation, fördere so zum Beispiel das eigene Ziel setzen und so weiter.
Und Jan, würdest du sagen, die Lernbegleitung ist schon gut angekommen in Unternehmen oder steht es da ähnlich wie mit dem New Learning an sich?
Ja.
Möchtest du es noch ausführen oder gibt es da nicht mehr so viel zu lernen?
Ich gebe nur noch Ja und Nein Antworten. Nein, Spaß. Also Lernbegleitung, ich meine, das würde mich jetzt auch mal als Diskussion vielleicht ein bisschen interessieren. Also, was man ja sieht in Organisationen, sind ja auch viele solche Change-Begleiterinnen, ne? Change-Agents, Transformation-Agents, wie immer die dann da heißen. Ja? Für mich ist diese Rolle der Lernbegleitung und der Change-Begleitung oder der Change-Agents sehr, sehr artverwandt. Wir versuchen eigentlich ja Verhaltensmusterroutinen bei unseren Zielgruppen zu verändern, damit sie danach etwas anders machen als davor. Insofern glaube ich, kann man jetzt per se nicht sagen, Lernbegleitung gibt es in dem Sinne nicht in den Organisationen, weil wir haben im Change-Bereich ja schon seit einigen Jahren da was am Laufen. Aber die wirklich explizite Rolle der Lernbegleitung, die kommt so seit gefühlt zumindest ein, zwei Jahren stärker auf, wo auch viele gerade größere Unternehmen sich überlegen, was machen wir denn mit unseren Trainerinnen und Trainern auf die Dauer? Wie könnten wir die denn noch sinnvoller einsetzen? Und viele gehen dann Richtung, okay, lass die uns zu Lernbegleiterinnen weiterentwickeln, dass sie näher an den Bedürfnissen des Individuums sind und direkt helfen können. Und ich weiß nicht, wie spontan ihr seid. Ich guck mal kurz dahinter. Angelika, wie spontan bist du denn? Weil wir haben dort nämlich eine Lernbegleiterin stehen, die das macht im Fachbereich, weil es ist schön, wenn die Anja und ich drüber reden, ja, aber wir sind ja nicht in einer Organisation. Angelika, ich weiß nicht, ob ich so frech sein darf, einfach dich
das
mal zu fragen.
Das wird der coolste Podcast ever. Eigentlich dürfen wir nur zu zweit sein, jetzt sind wir zu fünft.
Egal, ich bin hier alle ein. Netzwerk ist mein Thema, was soll ich machen? Lernbegleitung. Bitte, liebe Angelika.
Ja, hi, Angelika von Dativ und wie der Jan schon gesagt hat, ich bin tatsächlich in der Rolle Lernbegleitung bei uns unterwegs, zwar direkt im Herzen unserer Dativ in der Softwareentwicklung. Und wir machen schon sehr die Erfahrung, dass diese individuelle Begleitung halt schon eine ganz andere Intensität hat als unsere formalen Angebote. Was war die Frage jetzt nochmal konkret, wie es bei uns ausschaut in der Praxis?
Genau, inwiefern ist das schon angekommen? Also ist es ein zentraler Bestandteil auch von L&D oder ist es doch immer noch eher selten und nur so punktuell?
Nee, tatsächlich haben wir vor 3 Jahren ungefähr intern auch ein Ausbildungsprogramm gestartet für Lernbegleitende, die sich in dieser Rolle irgendwie wiederfinden wollen. Und zwar kommen die aus den eigentlichen Fachbereichen. Da wurden die auch quasi rausrekrutiert, gefragt, wer ist dafür geeignet. Manche hatten eben schon so eine Trainerrolle, wie Jan gerade schon gesagt hat. Manche waren aber auch einfach nur, ja, schon in ihrem Fachbereich sehr gut und konnten neben der Expertise, die sie da mitbringen, aber auch diesen Horizont aufmachen. Was braucht denn eine Rolle noch mehr als nur die reine Fachexpertise? Weil darum geht's oft bei uns in der Lernbegleitung, auch wirklich die Anschlüsse im gesamten Unternehmen zu finden. Und genau. Da haben sich einige gefunden und mittlerweile ist es bei uns etabliert.
Jetzt fängt der Krieg ums Mikrofon bei uns schon an. Aber ich würde gerne noch eine Anschlussfrage an dich stellen, wo wir dich jetzt schon hier in die Runde aufgenommen haben. Aus welchem Grund heraus oder was war denn die Motivation zu sagen, ihr wollt stärker eben Lernbegleitung im Unternehmen haben? Was war da so der grundlegende Antrieb dafür?
Also tatsächlich hat das schon ein bisschen was mit New Work zu tun bei uns in der Dativ. Unsere L&D-Abteilung hat schon auch gemerkt, dass die Bedarfe der Lernenden doch mittlerweile sich etwas geändert haben als noch vor 10, 20 Jahren. Und sie haben gemerkt, dass einfach viel innerhalb der Fachbereiche an Wissen und Know-how da ist. Das wäre blöd, das nicht abzutanken. Aber es geht nicht alles formalisiert, weil die Zeiten natürlich auch immer spontaner werden. Also bei uns in der Softwareentwicklung ist es hauptsächlich so, dass die Teams sehr schnell und kurzfristig oft Lernbedarfe stillen müssen. Und über formale Prozesse in der großen Weiterbildungsabteilung ist es schwer, schnell genug die Formate und das Lernen bereitzustellen. Und da helfen unsere Lernbegleiter und genau deswegen haben sie auch gesagt, okay, lasst uns mehr davon etablieren, damit wir schneller auf Bedarfe reagieren können.
Also ich würde sagen, Angelika bekommt jetzt mal einen fetten Applaus. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Wir wenden uns nochmal an dich für eine weitere Folge.
Sehr gut, sehr gut. Oh, da kann ich euch einige nennen, hier, die da stehen, für eine gute Folge für euch.
Also ein super Einblick. Anja, jetzt darfst du vielleicht nochmal so ein bisschen die Metaperspektive aufmachen, weil wir jetzt gehört haben, dass es durchaus sinnvoll ist, dass es wirkt. Kannst du eben aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, wie wirksam Lernbegleitung sein kann und welche Faktoren das auch eben bedingen, ob sie wirksam ist oder nicht?
Ja, super. Also wir sehen wirklich, wie Angelika aus der Praxis schon angedeutet hat, wenn wir ganz viele unterschiedliche Studien anschauen, wir wissen, dass diese 1:1 Lernbegleitung die wirksamste Lernunterstützung ist, die wir bringen können, ja, die wir erbringen können. Und worum es da geht, ist genau diese Personalisierung und die Adaptivität, also das genaue Eingehen auf den Lernenden, ja. Und jetzt ist es ja so, das ist was, immer wenn wir Lehrende, TrainerInnen im Publikum haben, dann ist klar, ja, aber das mache ich doch schon seit langen Jahren, ja. Ja, also daher haben wir ja diese robusten Befunde, ja, dass diese 1:1 Lernbegleitung wirkt. Und was ist wirksam, hast du gefragt? Ich habe schon gesagt, Personalisierung und Adaptivität, also genau auf den Lernenden eingehen zu können, dann diese Prozessorientierung, die dazugehört. Und wir sehen natürlich auch, es ist die Kontinuität des Lernens, die damit gefördert wird. Eben weg von den formalen, punktuell aufgesetzten, ne? Ich habe heute ein Bedürfnis, dann gucke ich, ne, in dem Trainingskatalog und weiß, okay, super, im Oktober kann ich auf ein Seminar zum Thema Konfliktmanagement gehen, ne? Das ist ja die andere Realität. Und das ist eben nicht, sondern zu sagen, ich kann durch diese Lernbegleitung wirklich eine Kontinuität herstellen. Und wir sehen des Weiteren, dass natürlich auch die Kompetenz der LernbegleiterInnen ganz ausschlaggebender Faktor ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das individuelle Eingehen auf den Lernenden.
Gleichzeitig ist ja gerade dieses individuelle Lernen, das 1:1, die 1:1 Begleitung wahnsinnig aufwendig. Also offenbar sehr wirksam, sehr effektiv, aber ist es auch effizient, ist die Frage. Und da sind wir jetzt ein bisschen angelangt, nicht nur ein bisschen, beim Thema KI. Kann also KI als Lernbegleiter das ein Stück weit auffüllen, sodass aus der Lernbegleitung mit KI eine effektive und effiziente Form wird? Das war jetzt wieder eine geschlossene Frage, Jan, und diesmal nickst du, also musst du nur noch Ja sagen. Dann würde ich hinterher schieben, warum, wie genau?
Du hast es eben genau richtig gesagt, das skaliert nicht. Wir können nicht alle einzelnen Mitarbeitenden im Lernen begleiten, das ist einfach zu aufwendig von den Ressourcen her. Wir sind auch nicht 24/7, stehen wir zur Verfügung. Das heißt, da haben wir jetzt wirklich, finde ich, eine tolle Chance, auch mal eine neue Technologie verantwortungsbewusst einzusetzen, indem wir sagen, super, wir haben hier ein Problem, wir kriegen es allein nicht gelöst mit unseren menschlichen Ressourcen. Warum nutzen wir dafür nicht eine Technologie, eine neue Technologie wie die KI, die uns genau dabei unterstützen kann, diese Lücke zu füllen, die wir so nicht bedienen können? Und da würde ich mir wünschen, dass viele deutsche Firmen ein bisschen offener wären dazu, genau diese Optionen für sich zumindest erstmal zu erkunden. Es geht nicht darum, dass wir jetzt auch sagen, das muss sein und das ist das Beste und das Einzige. Das haben schon viele erzählt, dass das die einzig tolle Lösung ist. Aber dass wir zumindest anfangen, damit Experimente zu machen und zu gucken, okay, was funktioniert denn da? Wo ist die Hilfe? Wobei vielleicht auch nicht, ja, wo wollen wir eben nicht KI als Lernbegleitung, als Unterstützung unserer Zielgruppen nutzen? Dazu müssen wir aber erstmal rausfinden, was kann das? Und wie können wir es sinnvoll einsetzen? Es gibt aber Möglichkeiten, dies zu tun. Falls ich ein praktisches Beispiel nennen soll.
Moment, da möchte ich erst noch drauf überleiten.
Achso. Jetzt habe ich die Überleitung dir weggenommen, oder was?
Ich möchte deswegen drauf überleiten, weil wir im Podcast die Rubrik ganz konkret haben.
Ganz konkret.
Nenn uns doch einfach mal ganz konkret ein Beispiel, wie so ein KI-Lernbegleiter aussehen kann.
Also ihr könntet zum Beispiel für Führungskräfte, die gerade neue angehende Führungskräfte, die haben große Ängste teilweise mit neuen ersten Mitarbeitergesprächen, Zielgesprächen, Konfliktgesprächen. Da könnte man sehr schön einen Lernassistent entwickeln, der eben auch auf die Führungsstile des Unternehmens eingeht, der vielleicht aber auch drauf guckt, wo steht dieses Individuum momentan, wie ist da der Stil ausgeprägt, um dieser Person dann vorbereiten für solche Gespräche, ihr oder ihm ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das kann man innerhalb von der Woche umsetzen, also höchstens. Das ist wirklich kein Aufwand mehr. Und das bringt direkt Mehrwerte. Und dann, um vielleicht auf das Beispiel dann sozusagen überzuleiten, weil die NBW, gestern war die Jennifer da von der NBW, und die haben das gemacht bei sich. Die haben also ein Problem gehabt, erkannt bei sich. Sie hatten mehr Mitarbeitende, die ein Coaching wollen, aber sie konnten nicht so viel Coachings ermöglichen. Das ist auch ein Ressourcenproblem. Und dann haben sie gesagt, okay, wir bauen jetzt erstmal einen Coaching-Bot und schauen dann mal, okay, dass die Leute sich selbst mit diesem Coaching-Bot erstmal auseinandersetzen. Da sehen sie auch schon, wer ist motiviert, wer macht das, wer will wirklich dieses Coaching, wer will wirklich weiterkommen. Und es ist mittlerweile so, dass die Mitarbeitenden teilweise dann bei der NBW vorbeikommen und sagen, den Chatverlauf zeigen von dem Coach und sagen, guck mal, ich habe mit dem gesprochen, es hat mir auch was geholfen, ja, es hat mir was gebracht, aber jetzt würde ich schon auch nochmal gern mit einem echten Coach sprechen. Und das finde ich ein total super eigentlich Anwendungszweck. Da ist ein Problem, wir können es nicht lösen, wir können nicht einfach mehr Coaches bezahlen. Wir brauchen dann eben so eine Technologie und die kann dabei helfen und wird von den Mitarbeitenden auch angenommen. Also zumindest das, was ich bis jetzt davon gehört habe, war das Feedback sehr positiv.
Wir müssen ein bisschen vielleicht noch über Voraussetzungen sprechen. Also auch ein KI als Lernbegleiter kann ich jetzt nicht einfach so als L&D-Abteilung im Unternehmen hier, nimm mal, probier mal. Könnte man ausprobieren. Aber was sind denn Voraussetzungen, die ich schaffen muss, damit KI als Lernbegleitung denn im Unternehmen auch wirklich wirksam ist und auch angenommen wird?
Also angenommen werden die, zumindest was ich, das ist jetzt die Frage, wo werde ich gerufen? Ja, also das, was ich mitbekomme, werden diese Assistenten viel besser angenommen, wie ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass der Vorbehalt diesen Systemen gegenüber eher vielleicht sogar negativ eingestellt ist. In der Praxis habe ich aber bis jetzt oft gehört, dass diese sehr, sehr gut und positiv wahrgenommen werden. Und vielleicht könntest du das noch ergänzen, weil du hast ja auch ein paar Studien dazu angeguckt, wie die wahrgenommen werden, wie die funktioniert. Jetzt habe ich mache hier die Überleitung immer von alleine, tut mir leid. Weil das würde mich jetzt dann auch nochmal interessieren, ob du nochmal neue Infos zu hast. Ob es da ein paar passende Studien zu gibt, bringt das denn was?
Da haben wir jetzt zum Glück keine eigene Rubrik im Podcast. Insofern kannst du einfach auf Jans Frage eingehen.
Ist super, wunderbar. Ja, also wir stehen natürlich mit der Forschung da noch eher am Anfang. Das ist ja ein junges Feld. Aber was wir sehen, sind schon an vielen Stellen vielversprechende Ergebnisse. Und was in Jans Beispiel gerade rauskam, war schon so eine Neugier, eine Pose. Also wir sehen einige Befunde, die sagen, das stärkt eigentlich das Engagement um die Lerninhalte herum, also sich mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen. Das heißt, wir sehen bei einigen Studien wirklich positive motivationale Effekte. Und es geht genau auf das ein, was du gesagt hast, Jan, warum erfahren wir da keine Ablehnung? Also was könnten denn da Faktoren sein? Und etwas, was mich vor allem als Professorin ehrlich gesagt, tief getroffen hat, ja. Im Educational-Bereich wurden nämlich auch sehr viele Studien schon damit durchgeführt und es kam raus, naja, ich traue mich, den Bot Dinge zu fragen, die ich mich nicht traue, den Prof zu fragen, ne? Und das finde ich für einen Hochschulkontext schlimm, ne? Im Unternehmensbereich kann ich es aber sehr gut nachvollziehen und ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor. Wir sehen Studien, wo wir sehen, die belegen konnten, dass zum Beispiel negatives Feedback besser angenommen werden kann durch diese Systeme. Also dieser Aspekt, ich verliere nicht mein Gesicht. Ja, weil wenn wir mal so drüber nachdenken, in Rollenspielen, in Führungskräftetrainings, ne, weiß nicht, wer von euch Führungskräftetrainings durchgeführt hat, Rollenspiele. Wie gern machen die Führungskräfte Rollenspiele? Ne, Hölle. Doch, ja, hervorragend. Also auch da, ne, sehen wir, es gab gut, aber oft ist da auch so, okay, da muss ich jetzt vor der Gruppe ne Rollenspiel, Mitarbeitergespräch simulieren und so weiter. Und da, also zum Beispiel Festo hat es auch im Einsatz so ein Szenario, wo ich wirklich mit dem Lernbot Mitarbeitergespräche üben kann. Und das ist genau die Erfahrung, die sie gemacht haben. Also es wird sehr gut angenommen, weil ich verliere nicht mein Gesicht, ne, wenn ich einen Fehler mache.
und das so oft, wie die Zielgruppe möchte. Das ist nicht ein Training einmal im Jahr, wo man als Führungskraft vielleicht mal in eine Drucksituation, ne, wie du gesagt hast, eben eine Gruppe, vielleicht Fremde, vielleicht bekannte Leute, dann darf ich vielleicht mal eine Übung machen, so eine fiktive mit einer guten, hoffentlich Trainerin. Aber diese Systeme ermöglichen mir, dass ich das, wenn ich will, 40, 50, 60 Mal am Tag machen kann, um mich weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, der riesige Unterschied. Und das ist auch das, was zum New Learning spricht. Es ist nicht mehr das Punktuelle. So, du hast ein Coaching im Jahr, ein Training im Jahr und dann bist du Superworker, ja, oder Workerin. Sondern es ist eine viel höhere Konstanz, die wir durch diese neuen Technologien jetzt auch ermöglichen können. Ich benutze in letzter Zeit gerne den Begriff, den habe ich tatsächlich nur von einem Buchtitel gesehen, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe, aber Infinite Education. Infinite Education, Infinite Learning, Infinite Development wird eigentlich jetzt möglich für uns, wenn wir diese Möglichkeiten auch für uns erschließen wollen.
Vielleicht, Anja, können wir noch mal ein bisschen genauer draufschauen. Eben das eine sind unendliche Möglichkeiten und du hast gesagt, erste positive Effekte lassen sich in Studien auch nachweisen. Sind es auch bereits die Dinge, die du als wirksam sozusagen benennen würdest oder gibt es da auch noch mal weitere Studien, die dann nicht nur zeigen, dass Leute das auch gut annehmen, dass es ihnen vielleicht sogar leichter fällt, mit einer KI zu lernen, weil sie nicht eine Person fragen müssen, sondern eben auch Studien, die dann zeigen, ob dieses Training, das ihnen vielleicht leichter fällt, auch wirklich wirksamer ist als vorher, ohne Lernbegleitung zum Beispiel?
Also solche wirklich starken experimentellen Studien hätte ich jetzt noch nicht gesehen, ja. Aber was wir schon finden, ist, dass diese, wie Jan ja gerade dargelegt hat, dass diese Kontinuität, die wir erzeugen, einen großen Unterschied macht und eben diese Individualisierung und dass die Systeme in der Lage sind, wirklich zu erkennen, wo hänge ich denn gerade in meinem Lernprozess, ja? Also zu identifizieren, was wäre sozusagen die nächste kognitive Operation, die ich erlernen muss, die ich durchführen muss und kann mich dahin bringen, kann mich dahin coachen. Und eben das Thema Reflexion, weil Jan, was du gesagt hast, fand ich jetzt nochmal sehr wichtig, auch unter dem Gesichtspunkt Feedback und so weiter, weil wenn wir heute viele Lernsettings anschauen, wir haben einmal Feedback, das ist eigentlich eine summative, ja, Evaluation. Das ist, du kriegst auf ein Lernevent, was eigentlich dann schon ein Ergebnis sein müsste, ein Feedback. Ja, sehen wir auch im Hochschulbereich. Du schreibst eine Hausarbeit und da gebe ich dir Feedback darauf und das ist deine Note. Aber wir können es ja gar nicht zeitlich in eine gute formative Evaluation bringen, also in formatives Feedback, wo du dann nochmal die Möglichkeit hast, es wirklich zu überarbeiten, zu wiederholen, neues Ergebnis zu generieren. Und das ist die große Stärke und das macht den Unterschied, ja.
Der Jan greift auch wieder nach dem Mikro.
Es muss klar sein, KI ist ja nur eine Technologie. So, die können wir für etwas Positives, wie jedes Tool. Einen Hammer kannst du für was Positives, kannst du aber für was Negatives benutzen. Das ist mit der KI genau das Gleiche. Wir haben jetzt viel über Educational Chatbots gesprochen. Und das ist das, wo wir glauben, da können wir wirkliche Mehrwerte mit erzeugen. Wenn ihr euren Zielgruppen einfach ein ChatGPT hinstellt, also eine per se erstmal eine reine Antwortmaschine, dann können wir das, was wir an den positiven Studien gesehen haben, kannst du genauso nach unten zeigen lassen, diesen Pfeil. Ja, dann trainierst du den Leuten das selbstständige Denken ab. Und dann haben wir mit New Learning und Selbstverantwortung, da haben wir uns leider selbst ins Knie geschossen. Das heißt, wenn solche KI-Technologien eingesetzt werden und wir wirklich Lernen damit auf einer breiten Front unterstützen wollen, dann müssen diese Systeme educational sein und uns zum Denken, zum Reflektieren und zum Selbstdenken anregen und nicht einfach nur sagen, ach, du hast das Problem, hier ist die Antwort, machst es nach, bist du fertig. Weil da passieren im Prinzip keine Lernprozesse drin.
Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen vorgedacht, gell? Wir wollten eigentlich noch zu dem Thema.
Macht ruhig weiter, wir sind heute ganz, ganz spontan und flexibel.
Flow, ja, hervorragend. Also, wir wollten ja nochmal zu diesem Thema Nachteile in der Tat kommen. Wie wir Vorteile sehen, so wie Jan gerade gesagt hat, sehen wir auch Nachteile, dass es also zum einen zum Skill Decay kommen kann, also dass ich Skills auch verliere, wenn ich sie mir nämlich nur abnehmen lasse. Und das müssen wir noch beobachten, wissen wir noch nicht. Ja, ist es etwas, was wir wollen als Gesellschaften, was vielleicht gar nicht mehr so schlimm ist? Weil wenn ihr mal drauf guckt, ja, wie sind eure Navigationskompetenzen heute versus früher? Versus früher, als wir kein Navigationsgerät hatten. Auch da haben wir ja schon Skill Decay gesehen, ja, also Verlust von Fertigkeiten. Und vielleicht ist es gar nichts Schlimmes, aber vielleicht sind wir jetzt auch an einem Standpunkt, wo wir sagen müssen, ja, aber warte, es geht um sehr zentrale kognitive Fähigkeiten, ja, wie Argumentationsketten aufbauen, wie Zusammenfassung und Integration von Informationen. Und das ist ein großes Risiko. Und genauso sehen wir jetzt auch schon Studien, die zeigen, wir können durch KI Leistungen erbringen, aber ohne Kompetenzerwerb, ja. Und wenn dann die Stütze sozusagen, das Exoskelett, wenn das weg ist, dann sind wir nicht mehr fähig, diese kognitiven Aufgaben durchzuführen, also diese Leistung zu zeigen. Das heißt, hier dann Skill Skipping, also ich erwerbe vielleicht manche Kompetenzen und Fertigkeiten gar nicht mehr. Und das ist ein Problem, vor allem deshalb, weil natürlich diese Tools so eine große verführerische Kraft auch haben. Ne? Man merkt es ja an sich selbst. Also denkst, okay, ich müsste heute einen Fachartikel lesen von 20 Seiten. Ja, den habe ich nicht mal kurz in einer halben Stunde weggeatmet. Aber vielleicht gebe ich schnell nochmal in die KI. Ja? Also ich glaube, auch Menschen, die sich ja gerne, also wenn wir jetzt Wissensarbeiter anschauen, ja, die sich per se gerne mit solchen Aufgaben beschäftigen, glaube ich, haben schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dieser Verführung zu erliegen, ja. Und das ist, glaube ich, was wir sehr gut beobachten müssen. Und da sind wir. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung auch für das Thema Schule. Das ist eine Herausforderung für die Hochschulen, vielleicht aber auch im betrieblichen Kontext, so diese Idee der Sinnstiftung. Warum soll ich das überhaupt noch lernen, wenn es die KI doch besser kann, ja? Und dann, ich sehe viel Nicken im Publikum, ja. Und dann kommen wir nämlich zu der nächsten Frage. Was sind denn, und auch da haben wir ja Experten, zu dem ich sehe, Herr Werner Sauter, da haben wir Experten ja zu dem Thema Future Skills auch, ne? Also welche höheren kognitiven Fähigkeiten werden denn relevanter oder werden überhaupt relevant bleiben? Und wir sprechen ja immer wieder über über Urteilskompetenzen, über komplexere Analysefähigkeiten. Ja, aber wie viel Grundlagen, kognitive Fähigkeiten muss ich mir erwerben, dass ich überhaupt in der Lage bin, den Output der KI zu beurteilen? Und wenn wir da zum Beispiel draufschauen, jetzt hat EY ja gerade eine neue Studie rausgebracht, bisher nur im Handelsblatt davon gelesen, die gesagt haben, sie haben mehrere tausend Menschen befragt, global auch. Und in Deutschland haben nur 25% der Menschen den Output der KI überprüft oder weiterverarbeitet. Das ist shocking, ja, vor allem wenn man es vor dem internationalen Kontext betrachtet, wo sie gesagt haben, da haben wir vor allem in asiatischen Ländern eine viel höhere Rate an Weiterbearbeitung oder Überprüfung des KI-Outputs, ja. Ich kenne jetzt die Methodik nicht und ich weiß nicht, ja, was da Erklärungsansätze waren, aber auf jeden Fall sollten wir es vielleicht als Warnsignal für uns selbst, ja, und alle um uns herum nehmen.
Das heißt, eine Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass man selber eine Urteilsfähigkeit behält, wenn man KI einsetzt. Eine weitere, und ich würde sagen, wir müssen auch fast sagen, die letzte Frage zu diesem Thema ist ja auch immer die um ethische Urteilskompetenz. Also welche Richtlinien brauchen wir denn, damit wir sinnvoll und auch ergebnisorientiert und aber auf einem guten ethischen Fundament mit KI als Lernbegleitung operieren im Unternehmen? Das ist eine harte Frage zum Ende, aber
ja.
Sie muss sein.
Wo ich gar nicht auf mit Ja und Nein antworte. So,
ja, genau.
Soll ich ein Yes machen? Nein, also natürlich müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ich meine, wir machen das im Lab auch mehrfach schon. Also wir haben zum Beispiel die Aline Müller mal eingeladen. Die macht bei Maiborn Wolf in Sachen Ethik, KI-Ethik, EU-AI-Act-Sachen. Also wir versuchen uns damit mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich glaube nicht, dass es da eine Pauschalantwort zu gibt. Ich glaube, dass das durchaus ein Verhandlungsprozess in der Organisation sein sollte, aber auch mit Beteiligung der Mitarbeitenden. Das fände ich sehr, sehr sinnvoll. Und vor allem dürfen wir bei dem Ethikthema, gehen wir schnell auf Bias etc., aber auch das Thema der Nachhaltigkeit ist natürlich mit KI, gerade eben mit einem Kollegen hier drüber gesprochen, ja, wie viel so ein Reasoning-Modell oder ein Deep-Research-Modell an Wasser und Strom verbraucht. Das ist crazy. Und wenn wir jetzt mal vorstellen, wir machen das jetzt in der breiten Masse alle, das geht nicht. Wir haben schon. Das heißt, natürlich müssen wir in Unternehmen, und das hat viel auch mit Guidelines und mit Checklisten vielleicht auch zu tun, die Leuten an die Hand geben, für was sollte ich denn die KI benutzen? Und vielleicht welches Modell der KI, welche Ausprägung und für was vielleicht aber auch nicht, weil es einfach aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eine Katastrophe ist. Das müssen wir uns einfach mal klar werden. Ich bin ja auch ein sehr positiver Typ dem gegenüber von dem KI. Ja. Mich treibt aber auch das Thema Nachhaltigkeit um. Und da bin ich innerlich in einem totalen Zwiespalt, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Und da haben wir als Unternehmen mit Sicherheit eine Pflicht, das zumindest transparent zu machen, dass es da irgendwie einen Zwiespalt gibt und wie wir als Organisation damit umgehen wollen. Das muss besprochen werden und zwar auch nicht nur einmalig. KI verändert sich schnell. Das heißt, man bräuchte eine Art KI-Rat, ist, glaube ich, mittlerweile ganz beliebt, wo die Leute eben zusammenkommen können und stetig zu überlegen, okay, was bedeutet das jetzt für uns? Wie können wir diese Systeme auch so bei uns verwenden, ohne dass wir vielleicht auch Randgruppen ausschließen etc.? Wir kennen, KI-Systeme haben ein starkes Bias. Ja. Insofern müssen wir das bearbeiten. Aber ich sage, wir müssen das erst tun. Also es bringt für mich nichts, wenn wir jetzt ein halbes Jahr bis Jahr ein Projekt machen, wie die ethischen Guidelines von KI im Unternehmen sind, falls sie dann irgendwann mal eingeführt wird, sondern wir brauchen aus meiner Sicht Experimentierräume, wo wir mit der KI in einem sicheren Raum, nicht mit echten Daten von Kunden und so, sondern einfach Sachen ausprobieren können, um zu verstehen, okay, worauf müssen wir denn da jetzt achten und wo sollten wir denn Guidelines und Checklisten erstellen, um unseren Mitarbeitenden was an die Hand zu geben, dass nicht jeder, wie ich dann vielleicht am Anfang ja dauernd das Deep Research Modell benutzt, ja, und dann erstmal so 4000 Liter Wasser da durchschickt. Das muss man schon irgendwie kritisch hinterfragen.
Ich bin jetzt ganz froh, dass du am Ende noch mal ein Stück weit so einen positiven Bogen geschlagen hast, weil es jetzt doch sehr warnende Worte waren, während wir am Anfang ja natürlich viel über die positiven Effekte von KI in der Lernbegleitung gesprochen haben und du ja aber jetzt sagst, trotzdem mal ausprobieren in den richtigen Räumen, zum Beispiel im New Learning Lab.
Und ich glaube, wir müssen uns einfach mit der Situation anfreunden, dass wir uns in einem Dilemma befinden, ja, weil wir können es auch nicht nutzen, wenn wir uns die Entwicklungen global anschauen und wir können uns auch nicht nur darauf zurückziehen zu sagen, oh, das müssen wir verbieten und jenes müssen wir verbieten, sondern es geht wirklich darum, sinnhaft zu einer Balance zu finden. Ja, so unbefriedigend die Antwort ist, aber für ein Dilemma gibt es keine Lösung. Ne? Wir können es nur balancieren. Ja.
Auch das eigentlich ein schönes Abschlusswort, aber unsere letzte Herausforderung im Podcast steht noch an, denn wir haben immer eine Abschlussfrage. Normalerweise sagen wir dabei, ihr dürft sie nur in 2 bis 3 Sätzen beantworten. Bei dir, Jan, würde ich sagen, es soll mehr als Ja oder Nein sein. Ich würde bei Anja starten. Einfach nochmal zusammenfassend in wirklich ganz knapp 2 bis 3 Sätzen. Lernbegleitung für Mitarbeitende. Wie kann KI dabei helfen?
Also wenn wir uns vor Augen führen, erstmal, dass Lernbegleitung wirkt. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, die entsprechenden Bots als Educational Bots auszurichten, also dass wir nicht der Verführung der Antwortmaschine unterliegen und dann prüfen, wo wollen wir in eine Augmentierung auch, also wo braucht es Mensch und KI.
Jan, möchtest du dieselbe? Wir hätten noch eine andere, aber mach einfach. Also,
ich glaube, ergänzend dazu brauchen wir halt auch noch so eine Art Nordstern. In welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Und das ist jetzt auch wieder keine KI-Strategie mit dem einen Ziel, weil ich glaube, das gibt es bei KI, das bewegt sich zu schnell, das Thema. Aber ich glaube, wir sollten am Start schon irgendwie schauen, okay, in welche Richtung wollen wir denn als Unternehmen? Wie kann uns KI auf diesem Weg helfen? Wo sollte es uns vielleicht ein bisschen mehr helfen? Richtung autonome Agenten vielleicht, kollaborative Arbeit mit KI und wo reicht vielleicht eine Assistierung von KI zur Erweiterung unserer persönlichen Fähigkeiten, also Skill Augmentation ohne KI nenne ich da jetzt erstmal gar nicht richtig, weil ich glaube, das wird es in Zukunft nicht mehr richtig geben. Es gibt immer, für mich wird es auf Dauer nur Assistierung, Kollaboration und autonom geben, diese drei Stufen. Ohne KI sehe ich zumindest in absehbarer, naja, in Deutschland muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber global sehe ich das doch bald verschwinden.
Super, vielen Dank für eure Abschlussstatements, auch dafür, dass ihr so flexibel wart mit dem Mikro und danke auch nochmal an Angelika, die einfach uns noch Einblicke gegeben hat, ohne dass es wirklich abgesprochen war, was wirklich nicht. Insofern und danke natürlich auch an euch, dass ihr bis zum Schluss da wart, zugehört habt und wenn ihr nochmal reinhören wollt in die Folge, dann findet ihr das bald bei uns in der Podcastliste.
So, ich würde sagen, nachdem wir schon so eine knappe Anmoderation gemacht haben, machen wir es auch bei der Abmoderation gar nicht mehr so lange.
Einfach ich finde das konsequent. Ja.
Und auch deswegen, weil die Folge natürlich jetzt sehr komplex war, auch noch mit diesem spontanen Überraschungsgast, mit Praxiseinblicken, die so gar nicht geplant waren. Also ich glaube, da habt ihr als HörerInnen und wir eben auch schon richtig viel mitnehmen können. Und die Botschaft ist, glaube ich, auch klar. Also KI kann sehr gut beim Lernen unterstützen, kann auch eine Assistenz sein, die wir uns wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr wegdenken können und trotzdem brauchen wir weiterhin den Blick darauf, wo auch Grenzen liegen und wo es vielleicht auch Dinge gibt, die wir so nicht einsetzen sollten.
Wo auch die Autonomie der KI mal enden muss.
Genau. Und wir immer noch darüber entscheiden können.
Ja, und das Thema wird uns natürlich genauso wie euch auch weiter begleiten und wir werden sehen, dass wir immer mal schöne Praxisbeispiele wieder finden, sodass nicht jeder ja auch das Rad wieder neu erfinden muss, sondern sich auch ein bisschen was bei anderen abschauen kann. Und da sei zum Beispiel unsere aktuelle Ausgabe, die jetzt Ende Juli erscheint, darin hat auch zufälligerweise tatsächlich Anja Schmitz mit weiteren Co-Autoren zusammengefasst, wie sie den Digi-Buddy bei der Deutschen Bahn ausgetestet haben. Und jetzt wollte ich schon fast zum Schluss des Podcasts überleiten, aber es fehlt ja noch unsere was. Checkout-Frage.
Checkout.
Die stelle ich heute.
Okay.
Wie empfandest du das Tempo des Gesprächs heute?
Oh wow, das war wieder so eine richtig klassische Checkout-Frage. Aber das fällt mir eigentlich ziemlich leicht, weil ich fand es einfach, ich fand das Tempo super, richtig dynamisch, sehr spannend, auch für uns, glaube ich, als Fragenstellende. Und natürlich noch mit hier Überraschungsgast war da noch mehr Dynamik geboten. Also ich fand es perfekt, auch wie die beiden sich abgewechselt haben. Das hat alles voll gut funktioniert.
Auch schön zu sehen, wenn jemand nur mit Ja oder Nein antwortet, wie schnell man dann da immer Fragen hinterherfeuern muss. Ja, aber ich muss zugeben, es ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber ich weiß noch sehr genau, dass wir beide hinterher ziemlich platt waren.
Ja, also, das stimmt natürlich.
Es war schon echt ein intensives Gespräch. Ja. Insofern, wir sind danach, glaube ich, zum Krebsstand rübergewandert und mussten uns erstmal stärken. Insofern hatte dieser Podcast irgendwie bei mir auch so das Gefühl hinterlassen, wow, was man da alles innerhalb von einer Dreiviertelstunde besprechen kann. Also das Tempo war schon enorm hoch.
Und wie viel man trotzdem noch hätte besprechen können, ist ja das Spannende. Es war eben nicht einfach dicht mit viel Information und man dachte dann, und jetzt haben wir es abgegrast, sondern es ist, glaube ich, auch einfach ein Thema, das wahnsinnig viele Perspektiven hergibt und ja, man kann immer wieder und viel darüber sprechen.
Zum Glück, weil wir wollen ja noch ein paar Podcast-Folgen machen.
So, und jetzt darfst du sagen, was du vorher schon sagen wolltest.
Genau, schaut auf jeden Fall in unsere nächste Ausgabe rein, wo ihr eben das Beispiel vom Digi-Buddy findet oder ansonsten natürlich auch unser Titelthema. Soll ich das an der Stelle schon verraten? Es wird um den Wissenstransfer. Den Wissenstransfer wird es gehen. Ja, und ansonsten, wenn ihr aktuell auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut vorbei bei neues-lernen.org auf LinkedIn.
Und in die App. Insofern wünschen wir euch noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.